Vielen Dank an Schall und Rauch für das Lied. Wir sind hier immer noch am Start auf dem freien Senderkombinat FSK mit der Sendung zu Griechenland. Wir haben in dem Beitrag vor dem Lied schon gehört, wie repressiv und wie brutal die Polizei vorgeht, welche Mittel sie einsetzt. Und dazu hören wir jetzt auch gleich den nächsten Beitrag, der das Ganze auch im Kontext sieht des polizeilichen Verhaltens direkt nach dem Todesschuss, was ja erstmal defensiv war. Na klar, die Polizei stand ganz massiv auch in der öffentlichen Kritik und kann nun jetzt aber mittlerweile wieder voll zeigen, zu was sie fähig ist. Und dazu hören wir den nächsten Beitrag.
Dazu vielleicht noch eine schnelle Ergänzung. Auch nicht nur in dem Kontext, dass die Polizei als Repressionsorgan, wie das Vorgehen der Polizei ist, sondern auch in dem Kontext, den die Polizei gemeinsam mit Justiz, Regierung, als auch mit medialer Wirksamkeit oder durch die Medien vorgeht. Und das ist insofern wichtig. Wir haben ja gerade schon berichtet davon oder einen kleinen Einschub gemacht in diese kleine Zusammenfassung, dass Journalistinnen und Journalisten etwas besetzt haben, sich insoweit dann auch solidarisiert haben, dass sie einfach die, die an der Besetzung teilgenommen haben, einfach keine Lust mehr haben, sich an Medien und Meinungsmache so zu beteiligen, sondern es geht halt auch darum, als Journalist und Journalistin einfach aufzuklären, worum es eigentlich geht und sich da auch nicht unterkriegen zu lassen. Und insofern hören wir jetzt den Beitrag.
Am 1.2009 kam es in Griechenland während des Bildungsaktionstages erneut zu Auseinandersetzungen zwischen Aktivisten und Aktivistinnen und der Polizei. In verschiedenen Internetforen wurde über die erneut brutale Vorgehensweise von Ordnungshüter, Ordnungshüterinnen diskutiert. Ein Foto eines Aktivisten zum Beispiel machte die Runde, welcher mit einem Kopfverband aus einem Krankenhaus kam und kurz hinter dem Eingangsbereich erneut zusammengeschlagen worden sein soll. Und neben diesen und anderen Vorkommnissen wurden mindestens 14 Anwälte, Anwältinnen der Legal Aid Group festgenommen, welche sich eigentlich um Festgenommene kümmern wollten. In der ersten Erklärung der Legal Aid Group heißt es hierzu:
In accordance with our mandate in our role in society, we responded to these allegations, and members of our group immediately visited the area. While presenting our lawyers' identity cards to the policemen, we requested to be informed about the reasons of this blockage, and we also requested an ambulance for the transfer of the injured. In response, the policemen who refused to reveal their identities verbally attacked us, arrested 14 of our members, and on a violent and degrading way pushed us inside the prison van. This is not the first time police force our most fundamental rights.
Weiter heißt es, dass ihnen zu keinem Zeitpunkt der Grund ihrer Verhaftung mitgeteilt wurde. Die Brisanz dieser Festnahme wird in der griechischen Medienwelt und noch weniger natürlich in der internationalen Presse wenig bis gar nicht thematisiert, obwohl hier an den verschiedensten Stellen gegen geltendes griechisches Recht verstoßen wurde. Nachdem die Polizei nach der Ermordung von Alexis sich zurückhalten musste, ließ ihr Rückschlag nicht lange auf sich warten. Schon seit mehreren Wochen funktioniert der Repressionsapparat wieder mit aller Härte. So heißt es in einem Kommentar aus Thessaloniki, welcher in der Jungle World am 18.12. veröffentlicht wurde.
Inzwischen kehrt die Polizei zu ihren bekannten Methoden zurück. Massenverhaftung und Prügelorgien gegen Demonstranten.
Doch ein solches Vorgehen war bereits am 9.12.2008, also 3 Tage nach dem Todesschuss, bekannt. Und so flimmerte es zum Beispiel über die deutschen Bildschirme.
In den vergangenen Tagen hatte die Regierung versucht, mit einer zurückhaltenden Strategie der Krawalle Herr zu werden. Dabei musste sie zusehen, wie vielerorts in Griechenland Städte demoliert wurden. Heute kündigte die Regierung an, härter gegen die Demonstranten vorgehen zu wollen.
Da die sogenannte Strategie der Zurückhaltung nicht gefruchtet hat, sondern laut medialer Flimmerwelt die Polizei hilflos zusehen musste, wie zahlreiche Städte demoliert wurden, ist aus Polizeiführungs- und Regierungssicht klar, dass die Strategie einer Änderung bedarf. Allerdings sollte die oben genannte erste Strategie etwas genauer untersucht werden. Schauen wir dafür noch einmal zurück.
Am 6. Dezember erschießt ein Polizist einen 16-jährigen Jugendlichen mit, so sagt er, Warnschüssen nach einem laut Augenzeugen verbalen Wortgefecht.
Die Polizisten behaupten, die Jugendlichen hätten den Streifenwagen angegriffen. Weiter meinen sie, es seien nur Warnschüsse in die Luft gewesen. Und wie fast immer übernahmen die Medien die Sicht der Polizisten und nur einige fügten am Rande das Gesehene der Augenzeugen ein. Die Empörung wuchs, auch aus bürgerlicher Sicht jedoch, als der Todesschütze ohne ein Wort der Entschuldigung oder des Bedauerns dem Haftrichter mitteilte:
Das Kind hatte ein asoziales Verhalten. Es war der Nachwuchs einer reichen Familie, das in Exarchia kein anständiges Teenagerverhalten an den Tag legte.
Die ersten Straßenschlachten schon 3 Stunden nach dem Schuss zeigten, was viele Menschen in Griechenland von der Polizei halten. Und so berichtet eine von Spiegel Online als nicht radikal eingestufte Studentin:
Sie sollen uns eigentlich beschützen, aber sie versuchen ständig nur uns herum zu kommandieren. Wir sollen sie respektieren, dabei sind sie selbst gewalttätig und sie bringen Menschen um.
Nicht nur den Glauben in die konservative Regierung, sondern auch und gerade das Vertrauen in die Polizei ist auch in weiten Teilen der bürgerlichen, ich nenne sie mal Schichten, nicht mehr so richtig vorhanden. Dazu muss gesagt werden, dass das Vorgehen der griechischen Ordnungsmacht im europäischen Vergleich ja ohne das Vorgehen, ich nenne sie mal, und Untaten der Polizei in anderen europäischen Ländern rechtfertigen oder herabsetzen zu wollen, ja wird die griechische Polizei als äußerst brutal eingestuft. Und dies belegen auch die Zahlen, also die Zahlen der Todesopfer infolge von Polizeigewalt. Also seit der Militärdiktatur sind über 120 Menschen getötet worden und innerhalb der letzten 12 Jahren alleine 81 Menschen. So einen ähnlichen Fall wie der von Alexis, den gab es schon einmal, das war vor 23 Jahren, da ist ein 16-Jähriger von einem Polizisten ermordet worden. Schon damals gingen tausende Menschen aus den verschiedensten Kreisen auf die Straße. Das Vertrauen in die Polizei wird immer wieder erschüttert durch öffentlich gemachte Skandale, Folter auf der Wache, Beteiligung am Drogenhandel und so weiter. Und oft und schnell wird von Mörderbullen geredet. Folglich hätte aber die Polizei mit einem, mit dem für sie normalen Null-Toleranz-Vorgehen gegen die wütenden Menschen in der Nacht zum 7.12.2008, sich noch mehr Wut, Unverständnis und Misstrauen eingehandelt. Ein solches Vorgehen hätte schnell zu einer noch weitläufigeren Bewegung werden können, welche die Regierung noch ergiebiger ins Wanken hätte bringen können, als sie es sowieso schon tat und immer noch tut. Außerdem hätte ein Null-Toleranz-Vorgehen auch wahrscheinlich internationales Unverständnis hervorrufen können. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass ein Artikel in der Jungle World vom 18.12. die ersten Demonstrationen in Thessaloniki so beschreibt.
So berüchtigt die griechische Polizei ist, während dieser Tage kann von repressivem Verhalten nicht die Rede sein.
Das heißt, erst als genügend Kaufhäuser und Banken angegriffen worden sind, ließ sich die Strategie von Regierung und Polizei mit Rückhalt vieler Geschäftsleute und so weiter ändern. Die Schiene wird offiziell geändert und Law and Order wieder großgeschrieben.
In diesen kritischen Stunden müssen alle Politiker die Chaoten isolieren und verurteilen. Das ist unsere Pflicht.
So Ministerpräsident Kostas Karamanlis. Dazu passend sagte der Gesundheitsminister von Athen am 13.12.2008:
Es gehe darum, die Anarchisten von den Schülern zu trennen.
Auch das Gutachten, das bestätigte, dass der Polizist zumindest in die Richtung von Alexis geschossen hat und nicht wie behauptet in die Luft Warnschüsse abgegeben hatte, änderte daran nichts. Im Gegenteil, die Polizei setzt sogar wieder auf Schusswaffen. Und so wurde zum Beispiel ein Journalist entlassen, weil er 4 Tage nach der Erschießung von Alexis andere Polizisten beim Schießen fotografiert hatte. Am 19.12. berichtete die konservative Tageszeitung Katimeneri, dass auf einem 16-Jährigen vor seinem Gymnasium aus einem Auto mit großer Antenne geschossen worden ist. Es ist zwar immer noch unklar, ob die Schüsse von einem Polizisten oder von Faschisten abgegeben wurden, wenn aber bedacht wird, wie beispielsweise in der Hafenstadt Patras Polizisten und Faschisten am 9.12. gemeinsam gegen Demonstranten vorgingen, so lässt sich hier ebenfalls über solche Verbindungen spekulieren. In den meisten griechischen Tageszeitungen wird über die Aggression in Patras jedoch nicht von Faschisten und Polizei Hand in Hand berichtet, sondern die Information, wie zum Beispiel auch in Deutschland üblich, aus der Polizeipresseerklärungen genommen. Dass faschistische Parolen gerufen wurden, wird in den Medien außer Acht gelassen. Stattdessen
wurde davon berichtet, dass aufgebrachte Geschäftsleute ihre Läden verteidigten. Komischerweise blieben aber während der Demonstrationen alle Geschäfte heil. Zeitungen und Fernsehsender schienen sich nicht daran zu stören, dass vermummte bewaffnete Gruppen auf Demonstranten losgingen. Und hier wird, finde ich, deutlich, dass Repression nur mit medialer Unterstützung möglich ist. Direkt nach Alexis Tod wäre das in dieser Form so zumindest nicht möglich gewesen. Die Behauptung, die Polizei sei keine neutrale Instanz zur sogenannten Sicherung der inneren Sicherheit, sondern vielmehr eine Instanz, die rechte Politik betreibt, lässt sich an dieser Stelle hiermit belegen. So wurde das inszenierte Szenario der sich wehrenden Geschäftsleute in Patras gut vorbereitet. Nach Indymedia Athen seien Polizisten und Polizistinnen von Laden zu Laden gegangen und hätten die Besitzer und Besitzerinnen aufgefordert, ihre Läden während der Demonstration zu verbarrikadieren und sich vor den Busladungen voll Anarchisten zu schützen. Ähnliche Kooperationen sind jetzt im Januar in zum Beispiel einem YouTube-Video zu erkennen, wo eine steinewerfende Gruppe eine andere sich auf dem für die Polizei verbotenen Universitätsgelände angreifen. Zwar belegt das Video nicht unbedingt einen Angriff von Faschisten bis auf den Ausruf Anarchisten Hurensöhne, die spielt aber auch nur eine untergeordnete Rolle, finde ich, da am Rande stehende Polizisten weder sichtbar eingreifen und so mit Straftaten geschehen lassen und im späteren Verlauf ebenfalls sich in Richtung Universität bewegen. Also auf Indymedia Deutschland wird in einem Kommentar auch über sogenannte Riot Cops nachgedacht. Die Vorgehensweise der Polizei ist erschreckend und immer wieder kommt es zu Provokationen, auch gegen friedliche Demonstrantinnen. Straßenschlachten sind dann ja wohl eher gewollt, auch um eine Spaltung herbeizuführen. In Athen wurde zum Beispiel ein Sit-In vor dem Polizeihauptquartier mit Knüppeln und Tränengas auseinandergetrieben. Repressive Politik wird allerdings nicht nur durch die Polizei betrieben, sondern auch über den juristischen Weg. Der Kommentar aus Thessaloniki am 18. Dezember in der Jungle World beschreibt dies so:
Die Justiz kam ihrer Rolle als treuer Beistand der Polizei nach
und berichtet weiter
und schickte 15 Menschen in U-Haft, verhängte im Eilverfahren Strafen bis zu 18 Monaten für Ausländer, anschließende Abschiebungen, nur weil sie zum Beispiel aus zerstörten Läden ein Handy oder ein Akku geklaut haben sollen.
Massenverhaftungen, Hausdurchsuchungen, hohe Strafen stehen nicht erst seit den Schüssen auf einen Polizeibeamten im Januar auf der Tagesordnung, sondern haben schon wenige Tage nach dem Mord von Alexis ihre oft politischen Gründe. In einem Interview sagt Yannis von der kommunistischen Gruppe TPTG zu den Verhaftungen der Plünderer im Dezember:
Mit der Verhaftung der Plünderer will die Polizei die Aufständischen in Gut und Böse einteilen. Diejenigen, die Geschäfte plündern, werden als Kriminelle dargestellt und gegen die anderen Demonstranten ausgespielt.
Generell kann also gesagt werden, dass die Riots trotz der anfänglichen Zurückhaltung schnell in eine gewaltige Welle der Repression umgeschlagen sind. Also 2 Wochen nach den Schüssen auf Alexis waren bereits mehr als 350 Menschen vorläufig festgenommen und diese Zahl ist seitdem gewiss gestiegen. Und ein weiteres Problem ist, dass viele Menschen, die das System als Nicht-Griechen bezeichnet, dann auch von der Abschiebung betroffen sind. Die übermäßig hohen Strafen der Haftrichter gerade im Dezember zeigen deutlich, dass die Justiz mit den Urteilen abschreckend auf gerade Schüler und Schülerinnen einwirken will. Die Justiz will Proteste also exemplarisch eindämmen. Allerdings scheint dies nicht so ganz geklappt zu haben, denn die Schulbesetzung, die hohe Beteiligung Jugendlicher bei Demonstrationen und Aktionen, auch vor Gerichten zum Beispiel und Polizeigebäude bewiesen eigentlich eher das Gegenteil, auch wenn die Zahl der Demonstrationen und auch die der Teilnehmer generell eher gesunken ist. Dem, ich nenne ihn mal etwas platt, Repressionsapparat scheinen die Schüsse Anfang Januar auf einen Polizisten folglich gerade recht gekommen zu sein. Die Tat, bei der ein junger Polizist schwer verletzt ins Krankenhaus musste, zog eine Welle von Hausdurchsuchungen, Razzien und Festnahmen mit sich. Also direkt nach dem Anschlag wurden alleine 70 Personen in der Gegend festgenommen und es kam zu üblen Prügelorgien, Tränengaseinsätzen und so weiter.
Ja, einige Menschen bezweifelten nach dem Angriff auf die Polizisten,
dass der Angriff wirklich von Menschen aus der Bewegung kam. Und so wurde zum Beispiel in einem Text auf Indymedia begründet:
Unser erster Gedanke war, dass keine Person, die Teil unserer Bewegung ist, egal wie wütend sie ist oder wie sehr sie die Taktiken der Stadtgerille unterstützt, sich ausgerechnet den in den letzten Tagen buchstäblich unter der Besetzung der Polizei stehenden Bezirk Exarchia aussuchen würde, um solch eine Attacke auszuführen und anschließend sicher zu entkommen. Wir können die Möglichkeit natürlich nicht ausschließen, dass so etwas passiert. Ein Angriff in dieser schwerst überwachten Gegend verweist ganz klar auf Angreiferinnen, die vom Staat selbst kommen können. Die Aktion zeigt, dass sie versuchen, das gesellschaftliche Klima zu neutralisieren, das durch die kaltblütige Ermordung von Alexis entstanden war, und es wieder zu schaffen, dass die Leute Mitleid mit der Polizei haben.
Allerdings wurde hierzu in dem Text schon keine Stellungnahme dazu bezogen, dass nach Polizeiangaben, der die Untersuchung ergeben haben, dass der Anschlagrevolver bereits bei einem Angriff auf eine Polizeiwache 2007 benutzt worden ist, zu welchem sich die Gruppe Revolutionärer Kampf bekannt hatte. Dieser Revolutionäre Kampf, der hat sich einige Zeit später in einem mehrere Seiten langen Schreiben zu dem Angriff auch bekannt. Die Betrachtung allerdings auf die Dauer bis zum Ergebnis der ballistischen Untersuchung bleibt aber doch spannend, weil die Untersuchung war hier sofort und dauerte keine 2 Wochen, wie zum Beispiel nach dem Tod von Alexis. Während in den meisten Internetforen die Meinung besteht, der bewaffnete Angriff habe die Proteste stark beeinträchtigt, gehen einzelne Gruppen wie die antiautoritäre Bewegung Athen, kurz AK, weiter und schreiben zum Beispiel:
Nicht jede bewaffnete Aktion ist automatisch politisch. Die Schüsse trafen weder die Polizei noch das System, sondern die Aufstandsbewegung vom Dezember.
Insgesamt bleiben aber viele Fragen ungeklärt und noch fehlt zum Beispiel ein klares bzw. schriftliches Konzept oder ein Selbstverständnis der Gruppe Revolutionärer Kampf. Es gibt sogar Stimmen in Internetforen, in Schreiben und so weiter, die immer noch, auch nach den Bekennerschreibungen, an ein Fake, ein choreografiertes Spiel glauben. Das weitere Vorgehen von dem Revolutionären Kampf wird wenigstens in dieser Hinsicht dann aber Klarheit bringen.
Fakt ist, dass diese Schüsse der Regierung und der Polizei von Nutzen war und ist und ein langes repressives Nachspiel haben wird und bereits hat. So wurde zum Beispiel die anarchistische Bewegung wieder mal zum Hauptfeind erklärt. Und die griechischen Medien prophezeiten das Bild des Terrorismus und sehen zunehmend die Polizei auch wieder als Opfer linker Gewalt. Und es bleibt abzuwarten, ob die anhaltende Repression durch Polizei, Justiz mit vielfacher Unterstützung der Medien Wirkung zeigt oder die kämpfenden Menschen die Kraft haben werden, sich einerseits um die festgenommenen und von Repressionen betroffenen Aktivisten und Aktivistinnen zu kümmern, solidarisch Beistand zu leisten, nicht nur im Knast und vor Gericht, und andererseits weiterhin die Wut in die Schulen, Unis, die Straße und so weiter bringen. Auch für den 17.01. zum Beispiel, da gab es eine Demonstration für die 16 Inhaftierten in Larissa, die nach dem Terrorgesetz behandelt werden.
Jüngst gab es wieder eine Demonstration mit Ausschreitungen in Athen, die auch hier in Deutschland Schlagzeilen machte. Ja, hier war die Forderung, dass 50 Inhaftierte freigelassen werden sollen.
Gleichzeitig laufen ja immer noch Demonstrationen. Es gab ja zum Beispiel auch am 7.1. die ersten personellen Änderungen im Kabinett. Allerdings zeigt die Regierung mit der Ernennung des Hardliners Marco Giannakis zum stellvertretenden Innenminister ihre weitere Linie. Außerdem das mögliche Ziel der griechischen Proteste ist nicht ein Umbau des Kabinetts, sondern ist und bleibt vorläufig die Regierung stürzen.
Ja, Revolution. Selbst Platon erkannte schon damals in seiner Respublika, dass Musik eine umwälzende Wirkung haben kann. Auch Julio Reiser hat in meinem frühen Interview gesagt, dass Musik ein revolutionäres Moment sein kann. Wir sehen das ähnlich, deswegen unser nächstes Lied, Revolutionsmusik.
Thank you. hat dir Tag für Tag deine Träume, deine Hoffnungen genommen. Du nimmst dir die Gitarre und weil es dir Hoffnung gibt, spielst du dann auf ihr ein kleines Lied. Du spielst es immer wieder, weil es etwas in dir gibt, das raus will, ist die Revolutionsmusik. Was raus will, ist die Revolutionsmusik.
FSK 93,0 MHz und 101,4 im Kabel mit der Sendung G-Riot zu Griechenland. Nicht nur im Januar, wie im Transmitter angekündigt ist, sondern ein wenig weiter noch zu den Protesten, Hintergründen, Hintergrund zu den Protesten in Griechenland. Gerade haben wir einen Beitrag gehört. Da ging es um die Funktionsweise des Repressionsapparats, in Anführungszeichen, des griechischen Repressionsapparats. Und da möchten wir gerne noch auf zwei Sachen eingehen. Das eine kommt nicht direkt vor, aber dazu komme ich gleich, sondern erstmal möchten wir noch einmal zu dem revolutionären Kampf kommen. Der revolutionäre Kampf hat sich ja nun in einem, ja, ich glaube, das sind 14 DIN A4 Seiten oder so lang Erklärung zu diesem Anschlag bekannt. Leider liegt uns der so in seiner Form nicht vor oder nicht in der übersetzten Form. Bisher gibt es auch noch keine Übersetzung in die Media oder ähnliches. Aber am letzten Mittwoch ist hier aus dem FSK-Studio ein Interview gelaufen mit Ralf Dreis, und davon wollen wir den Ausschnitt gerne spielen, der den revolutionären Kampf behandelt.
Hier gehen mittlerweile mehrfach Fragen ein, ob diese Erklärung echt sei und ob sie ernst zu nehmen sei und welchen Inhalt sie überhaupt habe, da irgendwie keine englischsprachigen oder deutschsprachigen Übersetzungen existieren würden.
Also die Erklärung ist, soweit ich das beurteilen kann, ernst zu nehmen. Sie wurde an eine linke Wochenzeitung verschickt, an die auch in der Vergangenheit oft Erklärungen geschickt werden. Sie ist in einem Stil gehalten, der passend zu Anschlagserklärungen griechischer Guerillagruppen ist. Dazu vielleicht kurz eine kleine Klammer. Im Gegensatz zur RAF zum Beispiel sind Erklärungen griechischer bewaffneter Organisationen leicht verständlich, einfach geschrieben und für jeden in Griechenland, wenn auch nicht unbedingt nachvollziehbar inhaltlich, so doch zumindest sprachlich nachvollziehbar. Das ist ein Unterschied zu Deutschland oder zumindest zur näheren deutschen Geschichte. Auch ansonsten gibt es jetzt meines Wissens nach keinerlei Zweifel innerhalb der griechischen radikalen Linken, dass diese Erklärung irgendwie unecht sein könnte. Der revolutionäre Kampf hat zumindest viel Papier gefüllt, also das sind 14 DIN A4 Seiten. Diese Erklärung ist, sagen wir es mal so, es wird sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, zuallererst nachzuweisen, dass die parlamentarische Demokratie in Griechenland mordet. Also dazu verwenden sie allein die ersten 4 bis 5 Seiten. Die Überschrift ist passenderweise auf die Kugeln, antworten wir mit Kugeln. Sie weisen also nach, dass seit 1975 in Griechenland gemordet wird. Weisen natürlich auch nach, was einfach ist, dass diese Polizeimorde sowohl unter der PASOK-Regierung als auch unter der Nea Demokratia-Regierung immer straffrei blieben, dass kein einziger der mordenden oder schießenden Polizeibeamten jemals verurteilt wurde und für längere Zeit im Gefängnis landete. Sie weisen nach, dass die Leute, die im Moment Krokodilstränen vergießen, weil doch so einfach ein Menschenleben riskiert wurde, normalerweise keinerlei Tränen darüber vergießen, wenn es um andere Menschenleben geht, da es in Griechenland scheinbar eine Hierarchie gibt, was ein Menschenleben wert ist. Sie sprechen da zum wiederholten Mal die vielen Polizeimorde an, geben aber auch auf Arbeitsunfälle, sogenannte Arbeitsunfälle ein, weil jedes Jahr in Griechenland hunderte von Arbeitern bei Unfällen auf Baustellen, in Werkstätten, in Fabriken ums Leben kommen. Sie gehen auch nochmal auf den Anschlag auf Konstantina Kuneva ein. Sie geben keinerlei Erklärung dazu ab, warum sie die bestimmten Zeiträume für ihre beiden Angriffe im Dezember und Januar gewählt haben. Das heißt, es gab da ja eine sehr große Kritik von Seiten der radikalen Linken, dass sie am 23. ausgerechnet aus einer Universität heraus schießen, als ganz Griechenland sich darauf vorbereitete, dass das Hochschulasyl demnächst abgeschafft wird und die Bullen einfach die besetzten Universitäten stürmen. Sie sagen dazu schlicht und einfach, dass sie von diesem Unigelände aus geschossen haben, weil sich gegenüber dort, wo der Polizeibus parkte, eben das Hauptquartier der MAT-Einheiten befindet. MAT ist das Äquivalent zu SEK-Einheiten. Exarchia haben sie als Stadtteil für ihren Angriff deshalb gewählt, weil dort Alexandros erschossen wurde und weil es ihnen sowieso schon lange auf den Geist geht, dass Exarchia unter Dauerbesatzung steht. Sie erklären dann gegen Ende ihrer Erklärung oder langsam zum Ende kommen, das sind dann schon noch einige Seiten zu füllen, dass alle Leute, die glauben, dass eine erfolgreiche Revolution ohne bewaffnete Gruppen und bewaffnete Kämpfer möglich sei, natürlich Träumer oder Ignoranten sind, die sich eigentlich nur ins bestehende System integrieren wollen. Kritisieren in dem Zusammenhang die beiden linken Parlamentsparteien KKÖ und Sinaspismos, wobei sie für KKÖ, also für die Kommunisten, nur Hohn übrig haben und sie zu Recht als ähnlich reaktionär wie die Klerikalfaschisten Laos, die auch im Parlament sitzen, bezeichnet. Sinaspismos oder Syriza, also diese Allianz der radikalen Linken, sind für sie ein Paradebeispiel für ein Chamäleon, ein politisches Chamäleon, die versuchen, sowohl innerhalb der radikalen Linken und des Aufstands herumzuwürgen und herumzuhantieren, aber eigentlich nur deshalb, weil sie sich Stimmen bei den nächsten Wahlen aus dieser radikalen Linken erhoffen, um gleichzeitig im Politestablishment zu bleiben und da ihre Position zu stärken. Auch kritisiert wird die antiautoritäre Bewegung, und zwar die antiautoritäre Bewegung Athen. Also ich rede jetzt nicht allgemein über Antiautoritäre in Griechenland, sondern es gibt eine sehr bekannte Gruppe, die diesen Namen trägt, antiautoritäre Bewegung. Und diese antiautoritäre Bewegung Athen war die einzige aller antiautoritären Gruppen, die den Anschlag explizit verurteilt hat, mit den Worten, dass sich die Schüsse weder gegen die Polizei noch gegen das System richteten, sondern gegen die Bewegung und deshalb konterrevolutionär waren. Diese antiautoritären Bewegung wird vorgeworfen, dass sie sich mit dieser Erklärung selbst ihre Gesetzestreue bestätigte, um den Politikern und den Herrschenden in Griechenland zu zeigen, dass sie eigentlich nicht so böse sind, sondern auch dazugehören wollen. Sie gehen ansonsten noch in kürzeren Teilen auf die momentan um sich greifende internationale Krise ein, glauben, dass die Herrschenden sowohl auf der ganzen Welt als auch in Europa und speziell in Griechenland zu noch krasseren Formen der Repression, der Ausbeutung und Unterdrückung greifen werden, da es für sie die einzige Chance sein wird, an ihrem kapitalistischen System festzuhalten, und beschwören kommende Aufstände, die von diesen Herrschenden mit brutaler Gewalt niedergeschlagen werden sollen. Was ein weiterer Grund dafür ist, dass man sich bewaffnen muss. Der ganze Text ist zu lesen, meiner Meinung nach, als eine Einladung an alle radikalen Linken, an alle Leute, Menschen, die sich selbst als Revolutionäre verstehen, an Migranten und Migrantinnen in Griechenland und an anarchistische Gruppen außer der antiautoritären Bewegung Athen, sich zu bewaffnen und auf die kommenden Auseinandersetzungen vorzubereiten. Ganz zum Schluss ihrer Erklärung beziehen sie sich positiv. Also sie erklären dann, dass tatsächliche Volksherrschaft nicht über linke oder sozialdemokratische Parteien, sondern nur über Aufstände und den bewaffneten Kampf erreicht werden kann, und nennen als positive Beispiele hierfür die Pariser Kommune, die Sowjets in der Sowjetunion 1905 und 1917, bevor sie von Bolschewisten zu Machtapparaten umgewandelt wurden, Arbeiterräte in Deutschland 1980, Fabrik- und Landkollektive 1936-37 in Spanien, die Arbeiterräte 1956 in Ungarn, die Studis und Arbeiter 1968 in Frankreich und nicht zuletzt die Zapatisten, die Landbesetzer in Brasilien und die Fabrikbesetzer in Argentinien, die 2001, 2002 spontan ihre pleitegegangenen Betriebe besetzt haben. Sie fahren fort. Das fand ich eine sehr aussagekräftige, einen sehr aussagekräftigen Anschluss, der nochmal deutlich macht, dass sie sich eigentlich auf, sagen wir, freiheitliche Aufstände, soziale Revolutionen und Riots beziehen und nicht auf dieses Modell, zum Beispiel dieses Revolutionsmodell, was die Bolschewiken in der Sowjetunion durchgesetzt haben. Nur in Zeiten sozialer Revolutionen, Aufständen, Riots wurden spontan vom Volk selbst diese Formen antiautoritärer und antistaatlicher gesellschaftlicher Organisationen erschaffen, die seine gerade erlangte Freiheit widerspiegeln. Also das ist das, was sie erreichen wollen und was sie ganz klar nur über Waffengewalt und das Zusammenarbeiten von Massenbewegungen mit kleineren bewaffneten Gruppen zu erreichen glauben. Soweit ein kurzer Überblick über diese 14-seitige Erklärung.
Eine Menge self-fulfilling prophecy, die daraus spricht.
Ja, klar.
Also man kann das jetzt wahrscheinlich, dazu müsste das eigentlich schriftlich vorliegen, nicht in der gebotenen Gründlichkeit kritisieren. Wir können trotzdem von der Wirkung her auf jeden Fall ja mal gucken, welche Bedeutung das im Zusammenhang der Aufstandsbewegung in Griechenland gehabt hat, diese Schüsse auf die Polizisten.
Ja, es war auf keinen Fall mobilisierend. Und ich habe mir den Text durchgelesen und kann zu ganz vielen Punkten sagen, ja klar, ich meine, das gucken wir uns alle seit Jahren an, ja klar, das kann eventuell so weitergehen. Logo, wenn wir in eine vorrevolutionäre Situation kommen, wird man auch bewaffnete Avantgarden brauchen. Logo, das wird gewaltfrei in Europa wahrscheinlich nicht abgehen. Das ist alles unstrittig. Also sie erzählen da jetzt nicht viel neue Sachen. Aber die Frage, auf die es doch meiner Meinung nach ankommt, ist, in welcher Phase befindet sich die griechische Bewegung, in welcher Phase befindet sich die griechische Gesellschaft und gibt es überhaupt die Voraussetzungen noch dazu, in einem Moment, wie wir ihn gerade hatten, jetzt Ende Dezember, Anfang Januar, dass selbsternannte Revolutionäre in Athen rumballern. Das ist eine Hauptfrage, die sich mir stellt und oder besser gesagt, ich kann da auch eine Antwort drauf geben. Es gibt keine vorrevolutionäre Situation, nirgendwo in Europa, in Griechenland auch nicht. Und das, was der revolutionäre Kampf in Athen mit seinen Schüssen erreicht hat, war im besten Fall, im allerbesten Fall, dass sich die Leute nicht haben abschrecken lassen. Ansonsten glaube ich, dass viele, viele Menschen Angst hatten, danach auf die Straße zu gehen, weil sie eine Reaktion von Staatsseite befürchtet haben, die ja auch die wahrscheinlich so oder so ähnlich brutal ausgefallen wäre. Aber meiner Meinung nach sind diese bewaffneten Angriffe völlig im luftleeren Raum, haben die stattgefunden und können nur als konterrevolutionär bezeichnet werden.
Unter anderem deswegen, weil sie immer damit spielen, Menschenleben instrumentell für politische Zwecke einzusetzen. Also auf der gleichen Ebene bleiben wie die von ihnen bekämpfte Seite.
Das wollen sie auch gar nicht abstreiten. Das ist schon in der Überschrift deutlich zu sehen, was einfach eine relativ platte Art und Weise ist, auf staatliche Brutalität zu antworten, indem ich dann mit derselben Münze zurückschieße.
Ja, soweit zum revolutionären Kampf. Als ich den letzten Beitrag gemacht habe, da hatte ich im Rahmen dessen eine ziemlich interessante Diskussion. Meine These war bei dieser Diskussion, dass sich zeigen wird, ob die Bewegung, die Protestbewegung an dieser Repression zerbricht, sich spalten lässt oder nicht die Kraft hat, sich um die Betroffenen von Repression zu kümmern und gleichzeitig auch noch ihre anderen Themen auf die Straße bringen. Vielleicht hierzu in dem letzten Interview was letzten Mittwoch geführt worden ist, hat Ralf Dreis gesagt, es finden nach wie vor Demonstrationen statt, die meistens aber zum Inhalt haben, Festgenommene freizulassen. Und da wage ich halt die These, die Proteste können nur weitergehen, wenn es geschafft wird, auch weitere Inhalte auf die Straße zu bringen, Protest weiter voranzubringen, auch inhaltlich als auch theoretisch. War meine These und dazu war meine zweite These, ob sich die Bewegung, die Protestbewegung spalten lässt von dem revolutionären Kampf und die damit verbundene Repression, als auch der Umgang der Szene oder der Bewegung mit dem revolutionären Kampf. Und da wurde mir gesagt, oder da war die Diskussion, ging darum, dass es noch einen ganz weiteren wichtigen inhaltlichen Punkt gibt, der Bewegung auch noch die Bewegung auch noch nicht nur spalten kann, sondern auch noch beziehungsweise auch lähmen kann. Und das ist die Rolle der KP, der Kommunistischen Partei in Griechenland. Die ist, wenn man mal so auf den Stimmen guckt, und die ist immer, ist in der Bevölkerung immer noch fest verankert, ist immer auch im dem griechischen Parlament auch vertreten, hat also auch viel zu sagen, hat viele Anhänger. Allerdings hat diese KP, wenn ich jetzt mal aus der ZEC zitiere, dort steht, eine unrühmliche Rolle spielt dabei die Kommunistische Partei Griechenlands. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die im Parlament etwa gleich starke vertretene Linksallianz zu diskreditieren, und behauptet, dass die Linksallianz den Randalierern Schutz bietet, beziehungsweise ihnen die Ohren streichelt und damit verantwortlich sei für die Zerstörung. Das heißt, die Kommunistische Partei, die blockiert in massiver Form den Widerstand und geht sogar noch einen Schritt weiter. In einem Interview in der Jungle World am 18.12., da steht in einem Interview, wie gesagt, wer sich offen gegen die Aufständischen ausgesprochen hat, ist die Kommunistische Partei, deren Mitglieder versucht, Besetzungen von Universitäten zu verhindern, und erklärten, dass hinter den Aufständischen, die sie sowieso nur aus ein paar Vermummten bestünden, dunkle Mächte stehen würde. Die sogenannten Kommunisten haben sich mit dieser Haltung vollständig isoliert und sich damit eindeutig auf die Seiten der Regierung gestellt. Das heißt, die Kommunistische Partei ist aktiv daran beteiligt, den Widerstand zu brechen in Form von wenn die Universitäten besetzt werden, der Versuch, das zu verhindern, als auch bei den Vollversammlungen, die überall stattgefunden haben, diese zu blockieren. Und dazu wollen wir noch einen Beitrag spielen, der ebenfalls aus einem Interview mit Ralf Dreis spielt. Den spielen wir jetzt.
Das ist das Thema der KP. In Griechenland gibt es im Unterschied zu Deutschland nach wie vor eine starke kommunistische Partei. Und diese kommunistische Partei ist auch nach wie vor stalinistisch. Während der gesamten letzten Woche gingen natürlich auch Demonstrationen der KP durch Athen und durch Thessaloniki. Diese Demonstrationen waren allerdings immer extrem abgespalten von den Schüler- und Schülerinnen-Demonstrationen und haben eine extreme Propaganda gegen die Riots gemacht. Ich habe jetzt hier in der griechischen Tageszeitung, in der Eleftherotypia vom Samstag, eine Presseerklärung der Generalsekretärin Aleka Papariga gefunden. Und die wollte ich einfach ausschnittsweise kurz vorlesen, damit Leute in Deutschland verstehen, was Stalinisten noch immer zu meiner Meinung nach vorrevolutionären Situationen zu sagen haben, wenn sie denn mal stattfinden. Also, das Zitat beginnt: Die staatliche Repression und die Vermummten stehen auf derselben Seite. Sie sind miteinander verbunden, unterstützen sich gegenseitig und verfolgen das Ziel, die Werktätigen und die Jugendbewegung zu terrorisieren. Die Molotow-Cocktails und die Plünderungen der Vermummten, deren Kommandozentrale mit den Geheimdiensten und ausländischen Zentren verbunden ist, haben keinerlei Beziehung mit der massenhaft geäußerten Wut der Schüler, Studenten und des werktätigen Volkes. Zitat Ende. Das sagt die Generalsekretärin einer ja nun angeblich revolutionären Partei.
Ja, wir hören, was für Ausnahme Kommentare diese KP in Griechenland sich gönnt und zu was solche stalinistischen Parteien immer noch fähig sind, welche rassistischen Verschwörungstheorien sie ins Gespräch bringen. Es gibt jetzt ein weiteres Lied von Schall und Rauch aus Neumünster.
Ich stehe nun hier vor dem Bundestag und überleg mir, was ich wohl gleich sag. Denk mir, Mensch, was sagt man schon in den Stunden der Revolution? Oh yeah, der Revolution. Ich mach die erste Türe auf, den Wachleuten fällt das gar nicht auf. Revolution samt ihrem Laufer, oh yeah, samt ihrem Lauf. Ich gehe dann durch einen Korridor und stoppe vor einem großen Tor. Darüber ein Schild, auf dem wir stehen. Lass uns hier in den Ratssaal gehen. Oh yeah, with a lot of hate to the gate. Diskutiert sie hier mit Demokratie da angewandt. Oh, oh yeah, diese Demokratie, die gab es nie. Ich geh zum Pult und auf einmal kein Ton. Der ganze Saal ist auf und davon. In die Bahamas oder in Terzin. Allein im Saal ist noch die Kanzlerin. Oh, oh yeah, sie ist noch drin. Die Kanzlerin. Angela, Mensch, das ist doch schön, dass wir uns denn doch nochmal sehen. Ich wollte dir nur sagen, doch das weiß sie ja schon. Draußen tobt die Revolution. Ah. Oh yeah, die Revolution. Bevor sie antwortet, da gibt's nur einen Knall, weil ich aus meinem Hochbett fall. Das war so real und ich glaub es kaum. Das alles war hier leider bloß ein Traum. Oh yeah, leider bloß ein Traum.
Die Revolution, gegen die die griechische KP so fleißig gegen anarbeitet. Unter anderem durch Zitate wie das, was wir gebracht haben vor dem Lied. Und unter anderem auch durch Blockadehaltung gegenüber von praktisch gelebtem revolutionären Verhalten wie Vollversammlung und Besetzung. Die Besetzungen wurden bereits angesprochen, gegen die die KP aktiv gegen anarbeitet. Die Vollversammlungen, die in Griechenland mittlerweile in einigen Gebieten Alltag geworden sind, werden nach wie vor von diesen KP-Mitgliedern gemieden. Und teilweise wird auch aktiv probiert, die zu verhindern. Dazu hören wir einen Kommentar oder einen Ausschnitt aus einem Interview Mal wieder mit Ralf Dreis.
Momentan findet in Thessaloniki in mehreren Stadtteilen finden öffentliche Stadtteilversammlungen auf Plätzen in den jeweiligen Stadtteilen statt. Auch das dürfte es in Deutschland wahrscheinlich nicht allzu oft geben. Aus Thessaloniki weiß ich, dass die Initiative dazu von 4 Anwohnern im Alter zwischen 50 und 60 Jahren ausging. Die stehen jetzt wahrscheinlich nicht im Verdacht, mit Molotow-Cocktails zu schmeißen oder 15-jährige Schüler zu sein, sondern einfach Leute, die im Stadtteil wohnen, politisch aktiv waren, schon ihr ganzes Leben einigermaßen angesehen sind, setzen sich zusammen, sagen, wir müssen mit der Situation gemeinsam umgehen, ohne Politiker, ohne uns zwingen zu lassen, von wem auch immer. Lasst uns doch einfach eine Versammlung aller Anwohnerinnen einberufen. Und dann erscheinen mehrere hundert Leute, also sowohl in Stadtteilen von Athen als auch Thessaloniki, Volos, Patras, finden diese Vollversammlungen der Bevölkerung unter Beteiligung von ganz normalen Nachbarn und Nachbarinnen statt. Und das ist einfach genial.
Ja, einfach genial. Vollversammlungen finden statt, auf Inseln, in Bezirken, in Kommunen und auf Unis, in Unis, in Schulen, die nach wie vor wichtiger Bestandteil dieses Aufstandes in Griechenland sind und immer wieder auch Ort von politischen Aktionen. Von Anfang an waren Schülerinnen und Studierende sehr maßgeblich beteiligt an der Revolte. Und so wurden auch die Unis und Schulen mehrfach besetzt. Es wird deutlich, Schülerinnen und Studierende sind ganz wichtig und deswegen widmet sich auch der nächste Beitrag diesem Thema.
Im Mai 2006 veröffentlicht die griechische Regierung die Pläne einer Hochschulreform. Die geplante Hochschulreform der konservativen Regierung zielt auf die Abschaffung des staatlichen Bildungsmonopols und die Einführung privater Hochschulen. Private Hochschulen sind bis dahin noch verboten, da laut Artikel 16 der griechischen Verfassung der Staat als alleiniger Verantwortlicher für kostenfreie und allgemeine Bildung festgeschrieben ist. Neben dieser Änderung gibt es noch weitere. Erstens, die Lehrmittelfreiheit an Unis wird abgeschafft und Studiengebühren eingeführt. Zweitens, es darf nicht mehr beliebig lange studiert werden, nach einer bestimmten Zeit erfolgt der Rausschmiss. Drittens, das Gesetz über Hochschulasyl wird geändert. Studentinnen haben kein Mitspracherecht mehr darüber, ob die Polizei das Gelände betreten darf. Eben dieses Hochschulasyl beruht auf geschichtlichem Hintergrund. 1973 schlug die damals herrschende Obristenjunta den sogenannten Studentenaufstand im Polytechnikum mit Panzern nieder. Mit diesem Hintergrund verabschiedet die PASOK-Regierung 1981 das Hochschulasyl. Laut diesem Gesetz hat die Polizei nur das Recht, das Hochschulgelände zu betreten, wenn ein dreiköpfiges Gremium, in dem ein Hochschullehrer bzw. eine Hochschullehrerin, der Hochschulleiter, die Hochschulleiterin, ein Student oder ein Studentin, einen einstimmigen Beschluss darüber abgeben, was einem Verbot gleichkommt. Das Hochschulasyl soll nun geändert werden, sodass das Rektoriat alleine die Entscheidung über das Betreten der Polizei fällt. Da das momentane Hochschulasyl nach der Aussage eines Polizeisprechers nicht zeitgemäß sei und sich die Hochschulen zu Sammelbecken des Ungehorsams entwickelt hätten. Die Regierung begründet die gesamte Gesetzesänderung mit dem Bologna-Prozess, der das europäische Hochschulwesen bis 2010 vereinheitlichen soll. Mit der Veränderung strebe man eine Harmonisierung der griechischen und EU-Gesetzgebung an. Die geplante Änderung löst etliche Besetzungen von Schulen und Fakultäten, Streiks und Demonstrationen aus. Nach ein- und zweitägigen Warnstreiks treten die Professorinnen fast aller Hochschulen Griechenlands Ende Mai in den Dauerstreik. Dass es für Professorinnen möglich ist zu streiken, ist dadurch bedingt, dass sie in Griechenland im Gegensatz zu Deutschland das Recht haben zu streiken. Überall tagen Generalversammlungen der Studierenden, in denen sie Mittel und Wege der Studierendenprotests beschließen. Infolgedessen werden viele Universitäten besetzt. Das Mittel der Besetzung verbreitet sich irre schnell. Und sind es im Mai noch 100 besetzte Unis, so werden Ende Juni 400 gezählt. Die Besetzung der Hochschulen ist vor allem durch das zu der Zeit noch geltende Hochschulasyl bedingt. Die Bezeichnung Sammelbecken des Ungehorsams spiegelt die wichtige Rolle der Universitäten in gesellschaftlichen Kämpfen wider. So sind die Hochschulen oft beliebte Rückzugsorte bei Straßenschlachten mit der Polizei. Das Hochschulasyl macht die Räumung besetzter Institute, wie sie in Deutschland zum Beispiel im Summer of Resistance immer wieder stattfanden, quasi unmöglich. Seit Mitte Mai finden jeden Tag Demonstrationen von Studentinnen statt. Bei den Demos kommt es zu ungewohnter Härte auf Seiten der Polizei gegen Demonstrantinnen. Diese Gewalt zeigt sich besonders am 8. Juni 06, als die Polizei ohne erkennbaren Grund Tränengasgranaten in die Menge vor dem griechischen Bildungsministerium schoss. Die Tatsache, dass die Aggression bei den Auseinandersetzungen im Mai von der Polizei ausgehen, bringt die öffentlichen Medien auf die Seite der Studentinnen, was zu der Verbreitung der Parole Sonderpolizei und Gewalt sind keine Bildungsmethoden über die Medien führt. Während die Universitäten besetzt werden, finden auch Kämpfe der Grundschullehrerinnen und Kindergärtnerinnen und auch Besetzungen von Schulen durch Mittelstufen- und Oberstufenschülerinnen statt. So entsteht eine Einheitsfront im Bildungssektor. Und auch Eltern solidarisieren sich mit den Protesten, da sie nun gezwungen sind, ihre Kinder mit zur Arbeit zu nehmen. Eine solche Einheitsfront im Bildungssektor von Schülerinnen, Lehrerinnen und Studentinnen sind zu dieser Zeit in Deutschland undenkbar. Während die Schülerinnen- und Studentenproteste zwar mit gegenseitiger Solidarität eher separiert voneinander stattfinden, beschweren sich die Lehrerinnen zwar teilweise, doch schreiten nicht zur Tat über. Nachdem in Griechenland 4 Monate lang militante Massenproteste stattgefunden haben, zieht die Regierung den Gesetzesvorschlag im September vorläufig zurück, da Kommunalwahl anstehen und gefürchtet wird, dass die Proteste Wählerstimmen kosten könnten. Am 8. März 2007 wird schließlich über das neue Rahmengesetz für griechische Universitäten abgestimmt. Trotz der öffentlichen Proteste, die aufgrund der Reform stattfanden, hat die Regierung beschlossen, den Prozess zu beginnen. Zu dieser Zeit sind noch 300 Fakultäten besetzt und die Studierenden sind gewillt, den Kampf weiterzuführen, damit das Gesetz nicht in Kraft tritt. Die Reform veranlasst 10.000 Demonstranten, auf die Straße zu gehen, den Verkehr in den Großstädten lahmzulegen und sich Straßenschlachten mit der Polizei zu liefern. Die Proteste, die aufgrund der Bildungsreform stattfinden, gelten als die heftigsten Proteste seit 1990-91. Damals wurde ein linker Lehrer von Faschistinnen erschlagen. Aus Protest gegen die damals geplante Bildungsreform wurden auch 1990 und 91 etliche Schulen besetzt. Der Lehrer solidarisierte sich mit den Protesten und wurde in einer besetzten Schule ermordet, als diese von Faschistinnen angegriffen wurde. Die militanten Proteste zu dieser Zeit führten zur Rücknahme der geplanten Bildungsreform und zum Ende der damaligen Regierung. Staatliche Medien berichten, dass nur die Regierungspartei für das neue Gesetz stimmte und dass die Opposition nach der vorläufigen Abstimmung den Raum verließ. Die verschiedenen Oppositionsparteien haben unterschiedliche Meinungen zu dem Gesetz. Während die KP und die Linksallianz die Reform für verfassungswidrig halten, gibt es verschiedene Stimmen aus der PASOK. Die Verantwortlichen der PASOK jedoch hoffen, dass sie durch die Ablehnung bessere Ergebnisse bei den Wahlen erzielen, die in einem Jahr stattfinden sollen, also im März 2008. So verkündete der Vorsitzende der PASOK, nach der nächsten Wahl eine Volksabstimmung über die Veränderung im Bildungssektor zu machen. Während im Parlament über das Gesetz abgestimmt wird, gehen in Athen 35.000 Studentinnen, Lehrerinnen und Wissenschaftlerinnen auf die Straße und umstellen das Parlament. An einem Aktionstag gegen die Bildungsreform versuchen Demonstrantinnen, das Ministerium mit Molotow-Cocktails anzugreifen, woraufhin ein eingesetzter Wachmann mit seiner Dienstpistole über die Menge hinwegschießt. Die Aktion wird umgehend vom Minister für öffentliche Ordnung gerechtfertigt. Der Schuss stehe für das explosive Klima, wenn es um das Bildungswesen gehe. Die Abschaffung des staatlichen Monopols für Bildung wird von Studentinnen und der Gewerkschaft der Hochschulpädagoginnen strikt abgelehnt. Durch die Veränderung würden die Kinder aus wohlhabenden Familien begünstigt, was zu einer Zweiklassenbildung führe. Zudem würde die staatliche Finanzmisere der Universitäten sich immer mehr vergrößern. Schon jetzt klagen die Gewerkschaften, dass ein viel zu geringer Prozentsatz des Bruttoinlandsprodukts in den Bildungssektor ginge, was zu erheblichen Mängeln in den Instituten führt. Es fehlt an Gebäuden, Laboren, Bibliotheken, Wohnheimen und Geld für Forschung. Jeder und jede vierte Dozent, Dozentin arbeitet ohne feste Anstellung und muss zum Teil bis zu ein Jahr auf die Überweisung des geringen Gehalts warten. Diese Misere würde durch das Einführen von privaten Hochschulen und Abschaffung der Lehrmittelfreiheit verstärkt werden. Daher fordern Demonstrantinnen die Rücknahme des Gesetzes, eine drastische Aufstockung der Finanzmittel für Bildung und Einstellung neuer Lehrkräfte. Neben diesen Forderungen steht auch die Forderung der Erhaltung des Hochschulasyls bei den Protesten sehr weit vorne. Da die Universitäten nicht nur im vergangenen Jahr ein wichtiger Rückzugsort bei Straßenschlachten waren, wird dieser Teil des Gesetzes als ein direkter Angriff auf widerständige gesellschaftliche Gruppen verstanden. Neben Studierenden stehen auch Rektorinnen von Schulen und Professorinnen hinter dem Hochschulasyl. Nicht nur diese verurteilen die Härte, mit der die Polizei gegen Teilnehmerinnen der Demo am 8. März vorgeht.